Heute wird es pikant. Ich spreche mit jemandem, der Liebe neu denkt. Stan Lehmann ist glücklich verheiratet mit Carmen. Die beiden haben zwei wunderbare Kinder im Alter von ungefähr 5 und ungefähr 7 Jahren und seit einiger Zeit leben sie in einer offenen Ehe. Ein Beziehungsmodell, das für viele noch mit Vorurteilen, Unsicherheiten und sogar Ängsten behaftet ist. Doch für ihn ist das kein Widerspruch, sondern ein Weg zu mehr Ehrlichkeit, Vertrauen und persönlichem Wachstum. Doch kam das allen Klischees zufolge von Stan oder doch eher von Carmens Seite? Wie spricht man diesen Wunsch an? Wie leben Sie das Modell in der Praxis und was schreibt man eigentlich in sein Dating-Profil? Glücklich verheiratet in einer offenen Ehe? Ist das was für jeden? Sicher nicht. Geben wir hier eine Anleitung? Wohl kaum. Ist das die Lösung für Probleme? Auf gar keinen Fall. Ich möchte von Stan wissen, wie es dazu kam, ob sich der theoretische Gedanke anders anfühlt als die gelebte Realität. Wie unterscheiden sich die Erfahrungen, die Stan als Mann erlebt, von denen, die seine Frau vielleicht macht? Und wie reagieren die anderen? All das besprechen Stan und Carmen in ihrem ganz eigenen Podcast Vanilla Only, in einem privaten Raum und doch irgendwie für die Öffentlichkeit. Da sitzen sie sich vertraut gegenüber und reden offen und ehrlich über ihre Ehe. Ich bin gespannt, wie offen und ehrlich sich Stan heute mit mir als Außenstehende unterhalten wird. Ich verspreche, ich gebe alles. Ich freue mich, uns allen heute einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, mit Vorurteilen gegen offene Beziehungen aufzuräumen und auf eine ganze Menge Juicy Facts über Stan. Herzlich willkommen, Stan Lehmann.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank, Nora. Das war eine tolle Einleitung und da war ja schon ganz viel drin, über das wir heute sprechen können. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Fangen wir mal so an. Jetzt mal ehrlich gesagt, Stan. Würdest du sagen, das Öffnen deiner Beziehung war auch eine Art Rettung eurer Ehe?
Das ist ja eine Frage, die man wahrscheinlich immer gestellt bekommt, wenn man in irgendeiner Form anfängt, über das Thema zu sprechen. Also wir erleben das auch immer so, dass wenn wir das muss man erstmal dazu etablieren. Wir sind jetzt seit circa 3 Jahren in diesem Modell unterwegs, sind aber insgesamt schon seit über 10 Jahren zusammen, seit 8 Jahren verheiratet. Und dementsprechend ist es schon ein bisschen länger her, dass das zum ersten Mal auch in unserem Freundeskreis thematisiert wurde. Aber klar, das ist dann so eine der Fragen, die kommt. Und ich würde dazu sagen, es ist unheimlich schwer, sowas pauschalistisch zu beantworten. Wir sind natürlich als Menschen super individuell, als Beziehung individuell. Ich glaube auch, das ist eine der großen Learnings, die man da mitnehmen kann. Von daher in unserem Fall nein. Gerettet hat es uns nicht. Das Retten und das Arbeiten an der Beziehung, das hat vorher stattgefunden. Wir sind da durch eine große Krise gegangen als Ehe, die vor allem Corona-bedingt war. Wir haben ungefähr zu der Zeit unser zweites Kind bekommen, unsere Tochter, die ein unglaublich intensives Kind war, vor allem im Vergleich zu unserem ersten. Da haben wir noch gedacht, easy, davon können wir locker noch eins bekommen. Und dann war die Überraschung groß, als es dann ganz anders war. Ja, also wirklich Kinder, zwei Kinder, die unterschiedlicher nicht sein können, was ich glaube, was auch total, wo sich ganz viele wiederfinden. Also das höre ich immer wieder, dass das ja alle Eltern so erleben.
Und, ich kenne das auch.
Ja, siehst du. Und genau, dann sind wir dadurch durch eine wahnsinnig anstrengende Zeit gegangen, weil mit diesem intensiven Kind dann zu Hause eingesperrt, das war wirklich, das hat uns beide an die Grenzen geführt. Und was dann danach passiert ist mit dem Öffnen der Beziehung, war eigentlich eher etwas, was aus dem Meistern der Krise entstanden ist. Dass wir einfach danach gesagt haben, was wäre, wenn wir uns das erlauben? Was wäre, wenn wir uns das, ja, das weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich benutze es trotzdem. Was wäre, wenn wir uns das gönnen? Wenn wir uns diese ja Freiheiten gönnen? Und das, glaube ich, hat viel als Basis erstmal mit einer gesunden Beziehung zu tun. Von daher, erster Watchout sozusagen, ich glaube nicht, dass eine offene Beziehung eine Ehe retten kann.
Ja, ich glaube, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, dass das oft in den Köpfen anderer ist, die vielleicht sich mit dem Thema noch gar nicht so auseinandergesetzt haben oder das vielleicht auch vorverurteilen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so sich eingestehen mögen. So nach dem Motto, ach, das ist ja der gelebte Traum eines jeden Mannes und jetzt hat er sie ja breitgeschlagen und sonst wären sie vielleicht gar nicht mehr zusammen und jetzt haben sie sozusagen diese Regeln für sich klar gemacht. Aber du sagst ganz klar, bei uns war das ein anderer Fall, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das Allerwichtigste dazu zu sagen ist, ich halte es persönlich und wie gesagt, ne, da muss man immer sagen, ich glaube, jede Beziehung ist super individuell. Von daher möchte ich hier auf gar keinen Fall, das ist das Allererste, was wir auch in unserem eigenen Podcast ja immer sagen, wir geben hier keine Ratschläge, sondern wir berichten, da sind Erlebnisberichte von unserer Realität. Und im Zweifelsfall kann das mal hier und da jemanden inspirieren oder kann ja auch zu einer Diskussion bei einem Paar führen. Das hören wir immer wieder zum Beispiel. Viele unserer Hörenden haben keine offene Beziehung, sondern leben ein monogames Konzept, haben aber trotzdem Freude daran, manchmal zu diskutieren, was wäre, wenn, ne? Wie würdest du damit umgehen? Schau mal, der Stan hat hier das erzählt, schau mal, die Karin hat das erzählt. Von daher, nein, ich glaube, ganz gefährlich kann schon sein, wenn man anfängt, etwas extern zu ersetzen. Wenn es etwas gibt, was man vermisst als Partnerschaft, was einer der beiden Partner oder Partner, die Partnerin vermisst, und dann fängt man an, das mit irgendjemand anderem auszuleben sozusagen. Das ist eine ganz schwierige Grenze,
weil natürlich wird es das geben. Eine Erfahrung mit einem anderen Menschen bedeutet ja immer, dass man in irgendeiner Form auch einem anderen Individuum gegenübersteht, der vielleicht auch Dinge anders macht als der Partner. Also das heißt, das passiert schon. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sagt, man hat in der eigenen Ehe wenig Intimität.
Und dann öffnet man und einer der Partner oder die Partner, beide Seiten suchen sich diese Intimität woanders. Dann halte ich das für gefährlich, ne? Weil das kann natürlich ganz schnell dazu führen, dass man feststellt, dass das Ersetzen permanent wird.
Ja, ich glaube, einer der Schlagwörter, die man sofort verbindet, ist dieses Untreue, kein Vertrauen und Fremdgehen. Waren das denn Dinge, die bei euch vorher eine Rolle gespielt haben? Also gab es vielleicht mal einen Ausrutscher oder gab es mal Situationen, wo ihr gesagt habt, oh, wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre oder keine Beziehung hätte, dann wäre das eine Situation gewesen, wo ich zugeschlagen hätte?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also erstmal nein. Es gab nie eine untreue Situation. Es gab aber etwas, was passiert ist, was uns in eine Diskussion gebracht hat sozusagen. Und das war, dass es in der Corona-Zeit gab es einen Austausch, den ich mit jemand hatte auf Instagram, wo ich mit jemandem darüber gesprochen habe, was sind Fantasien. Und diese Unterhaltung ist nie weitergegangen, als dass ich mitgeteilt habe, was ich mir manchmal so vorstelle. Das ist alles, was passiert ist.
Kanntest du diese Person?
Ja, ich kannte sie, genau. Okay. Das war aus dem Bekanntenkreis sozusagen. Und dass wir überhaupt darüber gesprochen haben, war sogar teilweise beruflich bedingt, weil wir in einem anderen Kontext an einem Projekt gearbeitet haben, was im weitesten Sinne sozusagen, wo es darum ging, Fantasien irgendwie öffentlich zu machen oder mitzuteilen. Und das ist etwas, was kam durch einen absoluten Zufall gelesen hat. Also diesen einen Satz. Wir sind beide überhaupt keine Menschen, die das Telefon des anderen überprüfen oder so, sondern es war wirklich einfach so eine Situation, keine Ahnung. Das Kind will schlafen, sie geht an mein Handy, um irgendein Schlaflied anzumachen. Instagram ist noch geöffnet, die Nachricht ist die letzte, die geschrieben wurde. Und das war wahrscheinlich eine der Dinge, die dazu geführt haben, dass wir darüber gesprochen haben, hey, okay, hast du solche Fantasien? Also bewegt dich das? Ist das was dich beschäftigt? Vermisst du was? Und wie gesagt, das habe ich ja schon mal vorweggenommen, absolut nicht. Also wir haben beide nichts, was wir vermisst haben zu dem Zeitpunkt. Aber es war einer der Gründe, warum wir angefangen haben, darüber zu sprechen, was wäre denn, wenn wir uns das erlauben.
Und da zeigt sich ja eigentlich auch schon, was für eine Basis ihr beide habt. Weil das kann ja bei anderen Beziehungen eine absolute Explosion auslösen, diese Situation, dass man etwas findet, wo der eigene Partner sich jemand anderem anvertraut über etwas, was man eigentlich für sich selber so okkupiert irgendwie. Es hat bei euch, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine kleine Explosion erstmal gab, weil es überraschend kam, aber es hat eben zu der Diskussion, zu dem Anfang einer Diskussion geführt, die eben ein Gespräch wird und ein, okay, lass mal die Karten auf den Tisch legen, was wünschen wir uns eigentlich, ne?
Ja, wir haben aber zu dem Zeitpunkt, das war dann irgendwie so ein bisschen vielleicht, also das kam schon später, also es gab schon so eine etablierte Diskussion darüber, dass wir zum Beispiel immer unheimlich ehrlich miteinander sein konnten, wenn wir andere Menschen attraktiv finden. Also wir haben unheimlich gerne darüber gesprochen miteinander, zu sagen, hey, da ist jemand aus dem Freundeskreis, den finde ich attraktiv oder keine Ahnung, auf der Straße geht jemand vorbei oder wir sehen ihn im Restaurant. Das haben wir schon immer, ich würde sagen, sogar beide genossen, das miteinander zu besprechen und da offen und ehrlich miteinander zu sein. Und dann kam tatsächlich noch als externer Faktor dazu, dass es im Freundeskreis damals das Buch von Friedemann Karik gab, Wie wir lieben. Und jetzt, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch gar nicht gelesen, aber es lag auf jedem Nachttisch in unserem Freundeskreis. Und es war zu der Zeit ein riesiges Thema, dass wir wahrscheinlich auch altersbedingt, glaube ich, ne, wir sind jetzt so Mitte, Ende 30, damals waren wir also noch so Anfang 30 auf die Mitte 30 zugehend, dass das so zum ersten Mal der Moment war, wo wir auch schon lange in Beziehung waren und dann fängt man irgendwie an, Konzepte in Frage zu stellen. Und man bespricht das, ne? Wie ist es bei euch? Was macht ihr da? Und dadurch war das schon etwas, worüber wir uns schon zu dem Zeitpunkt öfter unterhalten hatten, aber nie das weitergedacht haben. Und ich glaube, dann eben aus dieser Corona-Krise kommend, haben wir einfach tatsächlich für uns gedacht, wir haben das überlebt, wir haben das geschafft als Beziehung. Was kann uns denn was anhaben? Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, das nicht. Diese Freiheiten uns zu erlauben, ist nichts, was uns in Gefahr bringt.
Das ist ja auch, ich meine, das Leben ist lang, ne? Man verliebt sich vielleicht mit Mitte, Ende 20, heiratet dann irgendwann. Manche sind auch schon viele Jahre zuvor zusammen. Aber man hat ja noch gar nicht so den Weitblick dafür, dass im besten Fall bei dem Schwur der Ehe das 50 Jahre bedeutet oder so. Also es ist dann ja auch, man wächst da ja auch rein. Ich habe mir auch so zur Eheschließung so Gedanken gemacht, ist das eigentlich realistisch, was wir hier machen? Es ist schon auch lang und das Leben hat immer mal auch Abbiegungen bereit und auch Versuchungen bereit. Und das sollte man vielleicht grundsätzlich, egal wie dann die Entscheidung ausfällt, aber auch offen mit seinem Partner besprechen können. Ne? Sind wir dafür offen? Es ist ein absolutes No. Es ist ja auch nichts in Stein gemeißelt. Das kann sich ja auch in 10 Jahren nochmal ändern. Trotzdem würde ich jetzt natürlich gerne wissen, du sitzt jetzt mir als Mann gegenüber. Ich hätte ja genauso gut auch mit Carmen sprechen können. Ist es dann vielleicht doch so, dass der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat und so tituliert hat als offene Beziehung, lass das mal probieren, von ihr kam? Oder ist es dann vielleicht doch etwas, was eigentlich von deiner Frau kam?
Wir haben uns darüber auch in unserem eigenen Podcast unterhalten und keiner von uns kann das noch genau nachvollziehen. Wir können nur sicher sagen, dass es keiner von uns war die treibende Kraft. Es war eher ein gemeinsames Besprechen und ein gemeinsames Feststellen von, das wäre doch was, was wir mal probieren könnten. Aber es war nie so, dass einer von uns irgendwie gepusht hätte in die Richtung. Was ich noch sagen will zu dem Punkt, den du gerade hattest, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, auch in Bezug auf diese Vorurteile gegenüber dem offenen Konzept, ist, deswegen heißt unser Format, unser eigener Podcast auch Vanilla Only, weil wir das Gefühl haben, die Annahme ist, dass Menschen, die sich öffnen, auch gleichzeitig eine unheimlich extrovertierte Sexualität leben. Also damit meine ich, und ich will das überhaupt nicht irgendwie negativ darstellen, im Gegenteil, ja, jeder soll das machen, was ihm gefällt. Aber ich glaube, das Vorteil ist, wenn man eine offene Beziehung hat, dann muss man auch Swinger sein. Dann muss man in Darkrooms gehen, dann muss man auf Kinky-Partys gehen, dann steht man auf BDSM. So, ne, dass alles irgendwie so in einen Topf geschmissen wird. Und das ist halt überhaupt nicht so. Für uns ist das überhaupt nicht so. Vanilla Only heißt, das Format heißt deswegen so, weil wir glauben, wir sind die langweiligste Ausprägung einer offenen Ehe, die man sich vorstellen kann. Und damit meine ich halt einfach, ganz viel ist erstmal unser Alltag, unsere Priorität sind unsere Kinder, unsere Priorität ist die Familie, unsere Priorität sind wir als Paar. Und die wenigen Momente, die dazwischen übrig sind, um sich gegenseitig Freiheiten zu verschaffen, die existieren auch. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass wir uns ständig zu Sexdates verabreden. Wir haben beide ganz am Anfang, im allerersten Jahr, mal darüber gesprochen, was waren die schönsten Momente, die wir durch die offene Beziehung erlebt haben. Und beide Male war es ein simpler Kuss für uns beide jeweils. Das war alles. Weil das der Moment ist, wo du etwas erlebst, was du in einer 10 Jahre währenden Beziehung natürlich nicht mehr reproduzieren kannst, ist dieses Gefühl, einem Menschen gegenüberzustehen, der fremd ist in irgendeiner Form, der anders riecht, dessen Haut du noch nie berührt hast. Und dann hast du diesen Moment, wo du denkst, sollen wir uns jetzt küssen? Und dann wirst du ein bisschen rot innerlich und dann lehnst du dich rein. Und es ist eine aufregende Erfahrung, die zum Menschsein irgendwie dazugehört und die, wo jeder sofort, wenn ich das erzähle, weiß, was ich meine. Und das kriegst du natürlich so nicht mehr mit deinem Partner. Und das ist dementsprechend, heißt nicht immer, dass wir uns nur zu Dreiern und Vierern verabreden. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man ganz, ganz groß festhalten muss.
Ja, ich glaube wirklich, das ist wirklich ein Gedanke, den man hat, dass ihr dann nur noch notgeil durch die Gegend lauft und so. Und auch selber andersrum total available seid. Ne? Also ich glaube, man ist damit auch konfrontiert, dass alle anderen denken, oh, ich darf ja. Ach, mit deinem Mann? Ja, ich setze mich mal rüber, direkt auf seinen Schoß am besten. Und dazu sagen, ja. Ey Leute, nur weil wir eine offene Beziehung haben, heißt das nicht, dass wir keine eigene Meinung haben, vielleicht nicht abgemachte Regeln haben und jetzt einfach für alles bereit sind. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr oft missverstanden.
Total, glaube ich auch. Und genau in dem Zusammenhang auch, dass das unsere Lebenspriorität wäre. Dass wir nur noch das wollen und alles andere ist so hinten angestellt. Und es ist das Gegenteil, ja. Ist der Fall. Ne? So.
Ja. Jetzt ist aber, das hast du schon ein bisschen angerissen, jetzt mit diesem Kuss, den man nicht mehr reproduzieren kann in einer langjährigen Beziehung. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen und das wünscht man sich ja eigentlich auch ein bisschen natürlich. Jetzt habt ihr diese Situation mit einer anderen Person. Und der eigentliche Partner, die eigentliche Partnerin ist darin nicht so richtig involviert. Das rüttelt doch ein bisschen auch an Gefühlen, die so in Richtung Eifersucht gehen. Und das hätte ich ja eigentlich auch gerne mit ihm. Oder ja, das gönne ich ihm jetzt, weil ich nehme es mir ja auch. Also da geht so ganz viel emotional direkt in meinem Kopf und auch in meinem Herzen und auch in meinem Bauch ab, ehrlich gesagt. Sich vorzustellen, dass das etwas ist, was man dem Partner so wirklich vom Herzen her gönnt und der auch sich selber holen kann. Wie geht ihr damit um? Wenn ihr das dann im Nachhinein euch gegenseitig erzählt, weil ihr seid ja offen und wenn der andere Fragen hat, werden diese auch beantwortet.
Genau, das ist tatsächlich, wir haben am Anfang viele Regeln etabliert und davon sind die meisten hinfällig geworden, weil man irgendwie festgestellt hat, die Realität funktioniert anders als die Theorie. Ganz viele Dinge haben sich dann irgendwie aus der Erfahrung gezeigt, funktionieren anders. Aber die Regel, die von Anfang an galt und die bis heute gilt, ist, unsere Interpretation dieses Konzepts ist, dass wir uns alles erzählen. Wir sagen uns, wenn wir jemanden treffen, wir teilen uns mit, was das bedeutet hat. Wir erzählen uns von den Dates. Das finde ich auch total wichtig, weil ich immer sage, wenn wir das anders leben würden, und ich weiß, es gibt auch Interpretationen, wo man sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und ne, wir erlauben uns das und dann will ich aber nie was davon wissen. Und das kann ich auch verstehen. Für mich persönlich wäre es aber so, ich kann ja nicht sagen, stopp, Veto, das möchte ich nicht. Das geht mir zu weit, wenn ich die Geschichte nicht kenne. Und ich glaube auch wieder eine Sache, die man vielleicht von unserer Seite ausräumen kann, ist die Annahme, dass wir keine Eifersucht empfinden. Und dass das auch einfach, wenn man sagt, wir öffnen uns, einem alles egal ist. Und das ist überhaupt nicht so. Es war für mich persönlich, glaube ich, deutlich schwieriger zu akzeptieren, dass Kam jemand anders trifft, als für Kam. Ich glaube, das liegt einfach in unserer Natur. Aber das erste Mal, als Kam jemand getroffen hat, ja, das ist eine knallharte Situation und ich kann total verstehen, wenn hier Hörende irgendwie denken, ach du Scheiße, das klingt ja furchtbar. Ich war zu Hause, ich habe die Kinder ins Bett gebracht und dann sitzt du da und wartest und weißt, dein Partner ist gerade intim mit einem anderen Menschen und natürlich ist das ein Schlag in die Magengrube und furchtbar im ersten Moment. Ich würde aber sagen, genau an diesem Beispiel erklärt. Mich hat dieser Moment total konfrontiert mit ganz tief sitzenden, toxischen Männlichkeitsthemen, mit einem Besitztum der Frau, wo ich auf einmal gemerkt habe, shit, ich dachte, ich hätte das gar nicht. Und dann war das aber doch. Und ich habe mich in dem Moment erstmal natürlich furchtbar gefühlt, aber mich auch konfrontiert gesehen mit diesen ganzen, auch mit männlichem Stolz, so, ne, mit einer Frage, die auf einmal aufkam, ist der andere besser als ich? Was könnte der gemacht haben, was ich nicht mache? Was kann der vielleicht, was ich nicht kann?
Ja.
Und das hat mich, also das war, der Punkt war für mich das hat einen Lebenswandel nach sich gezogen, wo ich sagen würde, dass der bis heute wahnsinnig positive Effekte auf mich als Menschen und auf unsere Beziehung hat, weil ich angefangen habe, mich dem zu stellen und das zu konfrontieren. Und das war in dem Moment gesund und gut. Das ist sicherlich nicht, wie gesagt, wieder anwendbar auf jede Person, die sich auch so, wo man das auch ausprobiert. Aber wichtig ist trotzdem, es gibt Eifersucht, ganz oft. Und das ist okay. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Eifersucht, dem Gefühl, dass man irgendwie, dass es einen doch ein bisschen stört. Das kann ja bis zu einem gewissen Grad was Positives sein. Es gibt toxische Eifersucht, die ist ganz gefährlich und wenn die ausbricht, dann sollte man auf jeden Fall so ein Experiment abbrechen. Aber zum Beispiel war ich insofern eifersüchtig, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt wir haben zwei Kinder, Priorität war arbeiten und Kinder großziehen. Sport habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Also habe ich halt auf Basis von dieser Eifersucht angefangen, mich wieder in Form zu bringen. Ne? Und hatte einfach einmal wieder den Anspruch, wenn Cam nach Hause kommt und hier die Tür öffnet, will ich, dass da ein Mann, von dem sie weiß, warum sie zu dem nach Hause kommt.
Ja, verstehe. Ja, es bringt auch ein bisschen Spice vielleicht zurück in die Beziehung, ne? Wenn man so merkt, oh, der Markt ist auch vorhanden, sie hat immer noch Game.
Die ja, Selbstverständlichkeit, ne, dass man, dass der Partner einen, für einen da ist, diese, das ja. wird natürlich aufgelöst, weil du mit der Realität konfrontiert wirst. Nee, ja, es gibt auch andere Menschen da draußen. Und wenn du dich nicht bemühst, dann kann das halt einfach auch weggehen.
Ja. In einer eurer Folgen beschreibt ihr auch diese ersten Dates jeweils sehr bildlich. Ja. Ich habe mitgelitten teilweise. Und das Wort, das gefallen ist, oder die Beschreibung ist, es war der blanke Horror für mich. Und ja. Das kann ich nachvollziehen, und ich kann auch nachvollziehen, dass es danach aber trotzdem so eine Art Wachstum, so eine persönliche innere Wachstum für dich danach ja. gab. Dennoch stellt sich natürlich auf den ersten Blick die Frage, warum tut ihr euch das an? So ganz am Anfang, ne? Warum macht man sich offen für diese Art von Verletzungen, die dann vielleicht entstehen? Viele Dinge passieren ja auch, die man vorher so gar nicht abschätzen kann. Also wird das vielleicht einen Riesenbruch geben? Habe ich dann immer die Bilder im Kopf? Sehe ich Carmen nur noch mit einem anderen Mann vor mir, obwohl wir gerade ja. im Bett liegen? Das sind ja Sachen, die man ausprobieren muss, um zu wissen, wie sie sind. Hattet ihr da nicht Angst, dass ihr vielleicht eine Linie überschreitet auch, die dann nicht mehr zu ja, gut zu machen ist?
Ich glaube, das hat viel auch mit der Art zu tun, wie wir sind als Paar. Wir könnten nicht unterschiedlicher sein. Wir hatten ja auch viele Jahre vorher einen anderen Podcast, den Baby Steps Podcast, wo wir das auch sehr zur Schau getragen haben. Und ich glaube, unsere Beziehung lebt auch ein bisschen von dieser Unterschiedlichkeit. Was wir aber haben, ist so ein total grundlegendes, überlappendes, sage ich mal, Wertesystem. Also wir haben keine Hobbys zusammen und auch sonst in unserer Freizeitgestaltung wirklich Probleme, Dinge zu finden, die wir gerne gemeinsam machen würden. Aber was wir beide gemein haben, ist, dass wir immer schon so ein bisschen so eine Art Rebellion mit der Gesellschaft haben. Jeder auf seine ja. Art und jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde zum Beispiel sagen, Carmen ist so, kann man sich sehr stark vorstellen, die kann sich unheimlich gut mit der Hippie-Zeit identifizieren. Das heißt, diese Idee von freier Liebe und die Idee von, es gibt nicht den einen Partner, so, das war schon immer etwas, was in ihr war. Und für mich ist es so, ich konnte mich, glaube ich, von Anfang an sehr gut damit arrangieren, zu sagen, lass uns doch mal was ausprobieren, was ein bisschen gefährlich ist. So, lass uns doch mal einfach diesen Schritt wagen, aus der Sicherheit unserer Ehe heraus, weil ich einfach mir immer, und das war so vor 3 Jahren und das ist bis heute so, wenn nicht noch mehr, dass ich mich immer auf diese Beziehung total verlasse und verlassen kann. Von daher, das ist so die erste Antwort darauf. Ich glaube, wir hatten beide so einen Spaß an so einer Rebellion, das mal auszuprobieren und die zu sein in unserem Freundeskreis, die das einfach mal machen und durchziehen. Und das Zweite ist, glaube ich, es muss wahrscheinlich ein gemeinsamer Kink sein, auf eine Art und Weise, dass es auch spannend ist, an einem bestimmten Punkt das zu ändern im Kopf und es nicht mehr einen belastet, sich vorzustellen, dass der andere mit einem anderen Menschen zusammen ist, sondern was ist, was man spannend findet, erotisch, anregend, was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch bei uns beiden der Fall, dass es gibt diesen Eifersuchtsmoment und es gibt das Gefühl von, da hat mir gerade einer in die Eingeweide geboxt. Und dann gibt es aber später, wenn das so abgeflaut ist, so ein Gefühl von, erzähl mir doch mal, was da passiert ist. Und ne, das kann dann auch was Cooles sein.
Ja, das kann auch irgendwie tatsächlich anregend sein für das eigene Miteinander dann irgendwie. Also ich glaube, total. Dass wenn es wirklich darum geht, dass einem sonst zu Hause nichts fehlt, und das keine Flucht ist, sondern einfach so eine Art Add-on, dann, das ist, glaube ich, die absolute Basis für alles, sonst ist ja wirklich, sind die Tore offen, dann glaube ich tatsächlich, dass man das irgendwie wieder mit nach Hause nehmen kann, konservieren kann und das sozusagen das Einzige, was der andere Fremde mitbringt, ist ja das Fremdsein. Und das ist ja das Einzige, was der eigene Partner eben nicht mehr mitbringen kann, weil er wird nie wieder fremd sein, weil er so vertraut ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann profitiert, wenn man sozusagen nach und nach trainiert hat, und das wäre die Frage an dich, ob man das trainieren kann, dass es vielleicht beim ersten Mal wehtut, beim zweiten Mal man schon ein bisschen realistischer oder nicht realistischer, sondern rationaler rangeht und beim dritten Mal man wirklich dann nur noch die Hard Facts wissen will und gar nicht mehr so emotional belastet ist. Ist das eine Trainingssache auch?
Ja, glaube ich. Tatsächlich ist es, es wird in irgendeiner Form zur Normalität. Du weißt einfach viel besser, wie du damit umgehen kannst. Du weißt viel besser, in welche Schublade du das steckst. Absolut würde ich sagen, dass ist etwas, was mit der Zeit einfach sich verändert. Und da ist zum Beispiel auch, ich hatte ja am Anfang gesagt, es gab so ein paar Regeln, die wir am Anfang hatten, wo wir gedacht haben, in der Theorie formulieren wir das mal so. Und da gehörte zum Beispiel dazu, wir sehen keine Person mehrmals. Und da hat sich relativ schnell zum Beispiel für mich persönlich rausgestellt, dass es mir lieber war an einem bestimmten Punkt, wenn kam dieselbe Person mehrmals getroffen hat, weil die konnte ich schon kategorisieren, die Schublade hatte ich schon in meinem Kopf. Ich wusste genau, wie ich diese andere Person einzuschätzen habe. Es war viel einfacher für mich, das so zu verorten und es war viel einfacher für mich, ganz klar dann zu sagen, ja, da geht keine Gefahr von aus, als dann das bei einer neuen Person von vorne wieder anzufangen.
Dann hake ich da direkt mal ein, weil ich kenne diese Regeln auch. Also ich habe mich ja auch jetzt im Vorwege mit vielen Menschen unterhalten und auch so abgeklopft, wie sie dazu stehen und was sie vielleicht für Regeln aufstellen würden oder so. Aber, und das war, da war eine meistgesagte Regel auch immer, okay, eine Person einmal und danach nie wieder gesehen, kein Kontakt mehr. Eben auch, um dieses möglicherweise Verlieben oder eine emotionale Bindung aufbauen, irgendwie zu unterdrücken. Das kann ich nachvollziehen und gleichzeitig verstehe ich auch dein Argument, dass man dann aber diese Person schon irgendwie einkategorisiert hat. Aber ist dann nicht doch auch irgendwie die Gefahr mit dem oder das Spiel mit dem Feuer da, dass man, dass Carmen sich dann wirklich eine neue Freundschaft im besten Sinne heranzüchtet oder eben auch merkt, oh, diese Person ist doch auch noch mehr als nur fürs Badge interessant, sondern man kann mit der eine ganze Menge machen und dann auch mehr teilen, als man eigentlich ursprünglich wollte.
Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dieses Spiel mit dem Feuer, was du ansprichst. Das ist ja letztendlich auch ein großes Feedback, eine große Frage, die wir immer bekommen. Ist das nicht gefährlich? Habt ihr nicht Angst, dass ihr euch verliebt? Und klar, die erste unfaire Antwort darauf so ein bisschen, weil das natürlich vieles außer Acht lässt, was wir einladen, ist, das kann dir natürlich auch passieren, wenn du die Beziehung nicht öffnest. Ne? Also unsere leicht provokante Rückfrage dazu ist immer, wie viele Ehen kennst du, die geschieden wurden, obwohl sie nicht offen waren. Ne? Die meisten Geschichten, die wir alle kennen aus unserem Freundeskreis, sind Beziehungen, die einfach so in die Brüche gegangen sind und oder gegebenenfalls, wo es Untreue gegeben hat. Also was ich nur sagen will, ist, es bedeutet, eine offene Beziehung bedeutet nicht, dass du dich dem entziehen kannst, was im menschlichen Spektrum sowieso passieren kann, nämlich einer anderen Person zu begegnen, die dich begeistert. Das ist aber, wie du sagst, natürlich auf der anderen Seite, vielleicht dreht man den Pegel ein Stück weit in die andere Richtung, weil man natürlich die Chance offen lässt, jemanden auf eine deutlich intimere Art noch kennenzulernen, als man das üblicherweise hätte. Wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Arbeitskollegen oder Kollegin hat, wo man sagt, Mensch, die ist ja toll, dann hat man nicht direkt Sex mit der und findet raus, oh, stimmt, das passt. Ja, also, üblicherweise nicht so. Und ich kann dazu nur sagen, ich glaube, dieses Fundament, auch durch die Kinder vor allem, ist einfach so, dass wir wissen, es wird ein Leben ohne den anderen niemals geben. Und ich glaube, deswegen haben wir beide wenig Angst, dass das passiert. Es ist auch noch nie passiert. Und ich würde sagen, nach 3 Jahren können wir uns auch da schon so ein bisschen von der erfahrenen Seite zeigen und sagen, was soll denn dann da kommen? Ne? Also wir haben tolle Menschen kennengelernt und das hat Spaß gemacht und war bereichernd. Und anders als in anderen Konzepten ist es auch bei uns so, dass ich zum Beispiel noch mit ganz vielen Dates einfach einen freundschaftlichen Kontakt habe, ohne dass man sich noch in irgendeiner Form trifft. Und ich finde das schön. Mir macht das Spaß und Freude. Das sind, wie gesagt, tolle Menschen. Aber dieses Risiko sehen wir für uns nicht mehr. Ja? Aber klar, wir sind an einem bestimmten Punkt das Risiko eingegangen, dass sowas passieren kann.
Und würdest du sagen, dass ihr aufgrund dessen, dass ihr eure Ehe geöffnet habt, das Thema Untreue eigentlich ausgeschlossen habt, weil es das ja so in dem Sinne dann nicht mehr geben kann? Oder gibt es immer noch Hürden, wo du sagen würdest, nee, das wäre ein Verstoß, das würde ich als Untreue, als Fremdgehen deklarieren?
Das ist eine super Frage, die wir tatsächlich noch gar nicht so oft selber uns gestellt haben. Ich würde sagen, nee, also auszuschließen ist das gar nicht, denn Wir haben ja die Regel, Ehrlichkeit gilt. Und es gab in beiden Fällen, also sowohl bei Kam als auch bei mir, zwei Situationen, wo was passiert ist, was vorher nicht abgesprochen war.
Magst du uns das erzählen?
Es ist tatsächlich einfach in beiden Fällen ein Abend gewesen mit Freunden, wo dann die andere Person schon im Bett war, zu einem Zeitpunkt, wo es so einen Booty Call gab sozusagen, ja, der klassische, das Telefon klingelt oder es ist eine WhatsApp und ja. Eine Person, die wir beide jeweils schon vorher mal getroffen hatten, hat geschrieben, hey, kommst du noch rum? Und es gab keine Möglichkeit dann, das mitzuteilen vorher, weil die andere Person, also meine Partnerin, war dann schon im Bett, genauso als es andersrum passiert ist. Von daher war es dann einfach so am nächsten Morgen, übrigens, da war gestern Abend noch was, ne? Und das war aber trotzdem in beiden Fällen, würde ich sagen, eine unangenehme Situation und für den anderen eine unangenehme Situation. Ob das jetzt, also natürlich labeln wir das nicht als Fremdgehen und es ist nach 5 Minuten dann auch geklärt gewesen. Aber ich würde schon sagen, dass es natürlich was geben kann, was größer ist als so eine Situation, was sich für uns wie Untreue anfühlen kann. 100%.
Ja, okay. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht das jetzt seit 3 Jahren ungefähr. Und diese erste Dating-Erfahrung, die ich von Carmen jetzt angesprochen hatte, die du als blanken Horror erstmal im ersten Moment wahrgenommen hast, war das die allererste oder warst du der Erste, der jemanden getroffen hat?
Ich war der Erste, der jemanden getroffen hat. Das war so der Moment, wo das dann real geworden ist, von der Theorie zur Praxis sozusagen, war, dass ist immer schon jemand gewesen, der unheimlich gerne in die Clubs geht und feiern geht, während ich noch nie in einem Club war. Ja, das ist wirklich überhaupt nicht meine Welt. Und dann haben wir eben diese Corona-Zeit, diese Schreikind-Zeit überwunden gehabt und dann haben wir gesagt, hey, du darfst einfach jetzt ein verlängertes Wochenende nach Berlin. Ich mache hier die Kinder, everything goes. Ja, was passiert, passiert, so ist es dann halt. Und da ist dann aber nichts passiert. Ja, das kann eben ja auch oft kommen so. Das ist ja nicht so, als ob man auf den Knopf drückt und dann passiert was.
Darf ich da nochmal ganz kurz einhaken? Meinst du oder weißt du, ob sie dann ihre Freundin darüber informiert hat? Oder die Frage kann ich auch genauso an dich stellen. Also wusste euer engstes Umfeld da schon Bescheid, in Anführungsstrichen, dass es so eine Art White Card gibt? Oder
glaube ich nicht. Das hat sich erst Stück für Stück, also wir sind nie so gewesen. Es gibt ja so Memes, die schon im Internet kursieren, irgendwie, dass offene Beziehungen haben, das neue Vegan-Sein ist, dass jede Person, die in einer offenen Beziehung lebt, das sofort mitteilen muss. Übrigens, ich bin in einer offenen Beziehung, wusste es schon. Und so haben wir das aber nie gemacht. Das hat sich einfach Stück für Stück so ein bisschen ergeben. Ich glaube nicht, dass sie das groß mitgeteilt hat. Von daher, ja, ich glaube, es war aber so eine Gruppe von Leuten, wo halt dann auch klar ist, hey, what happens in Vegas, stays in Vegas.
Sozusagen. Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus, aber gut. Ja. Ich habe dich unterbrochen. Also, Berlin, es ist nichts passiert, du zu Hause mit den Kindern.
Ich zu Hause mit den Kindern und dann habe ich halt da gesessen und gedacht, was mache ich denn jetzt? Und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben eine Dating-App runtergeladen. Ich bin immer in langen Beziehungen gewesen. Ich habe nie groß zwischendurch Zeiträume gehabt, wo ich jetzt mir solche Apps hätten runterladen können oder gegebenenfalls gab es die einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich mal kurz Single war. Und von daher war das für mich so ein ganz neues Erlebnis und ich habe eine sehr ausgeprägte Vorliebe für geschriebene Kommunikation. Das ist meine favorite form of communication. Ich telefoniere unglaublich ungern. Ich schreibe gerne auf WhatsApp. Und dann habe ich halt da gemerkt, okay, das Schreiben ist schon, das macht schon sehr viel Spaß. Und so hat sich sozusagen ein erstes Date für mich dann auch ergeben, relativ kurz danach. Das dann aber tatsächlich in jeder Hinsicht sehr lehrreich war, was auch den Drama-Faktor angeht, den man natürlich nicht kontrollieren kann. Denn man kann kontrollieren, wie man selber als Paar und als Mensch mit der Situation umgeht, aber man kann natürlich nicht da kontrollieren, wie andere Menschen damit umgehen.
Ja, das stimmt. Ich lache jetzt, weil ich ein bisschen mehr Einblicke habe als die vielleicht jetzt hier ganz frisch zuhören. Denn auch diese Situation beschreibt ihr sehr eindrücklich in einer Folge eures Vanilla Only Podcasts. Denn man muss ganz ehrlich sagen, diese Frau hat sich wohl in dich verliebt, ne? Sie wusste, sie kannte deine Karten, die lagen auf dem Tisch. Und man kann eben sogar nicht mal die eigenen Gefühle kontrollieren, aber noch weniger die der anderen. Und sie hat sich in dich verliebt und sie hat auch etwas, sie hat eine vielleicht als letzten Strohhalm eine Karte gezogen, die auch einiges bei dir persönlich hätte verrütteln können oder ins Rütteln bringen können. Magst du mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist?
Ja, man muss erstmal sagen, diese Ehrlichkeit gegenüber, die wir untereinander haben als Paar, die finde ich auch ganz wichtig gegenüber allen anderen. Von daher steht in meinem Dating-Profil, wenn man mich da finden würde, auf der App steht als genau der Satz, den du im Intro benutzt hast, glücklich verheiratet in einer offenen Ehe. Und es ist tatsächlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich gematcht werde, als allererstes frage, hast du meine Bio gelesen? Weil es witzigerweise schon so ist, die meisten Matches, die passieren, glaube ich, aus so einem erstmal nach rechts swipen. Ja, und das machen Frauen genauso wie Männer. Da muss ich ganz klar sagen, habe ich die Erfahrung gemacht. Sind nicht nur Männer. Und dann schreibt man zum ersten Mal und dann scheint es viele zu geben, die sich dann zum ersten Mal mit der Person wirklich beschäftigen, die sie da gematcht haben. Und dann ist es ganz oft so, dass ich zurückbekomme, ach, Entschuldigung, habe ich nicht gelesen, ist nicht mein Ding, tschüss. Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ist mir ja genau lieber so. Ja? Genau, und in dem Fall war das aber etabliert, war völlig klar, so ist es, das ist die Situation. Wir haben im Podcast da auch relativ offen drüber sprechen können, weil natürlich möchten wir keine Geschichten erzählen von Personen, die da wiedererkannt werden können. Das ist in dem Fall sehr weit weg, weil sie kam nicht aus diesem Land und war hier zu Gast, sozusagen beruflicher Natur. Und ja, es ist dann eben, ich glaube, genau das war auch einer der Sachen, die ich total unterschätzt habe, nämlich dieses dadurch auch so eine gewisse Einsamkeit, kein Freundeskreis. Und ich war dann relativ schnell auch eben über dieses schriftlich Kommunizieren wahrscheinlich eine Bezugsperson für sie hier und jemand, an dem sie sich festgehalten hat. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen naiv reingestolpert und habe total unterschätzt, vielleicht da kam auch so ein bisschen dieses, natürlich fühlt man sich gut, es ist ja ein Kompliment erstmal, ist ja was Schönes, wenn man das Gefühl hat, eine Person baut auf einen oder ne?
Freut sich, wenn man schreibt. Und dann war es eben so, dass sie tatsächlich sich verliebt hat und wir waren beim Konzert, Carmen und ich kamen nach Hause und ich erzähle diese Geschichte immer so als Beispiel dafür, wie krass diese Beziehung ist, die wir miteinander führen.
Wir waren draußen, damals habe ich noch geraucht, habe ich vor 3 Jahren auch aufgehört, aber deswegen saßen wir auf dem Balkon und dann habe ich eine Nachricht bekommen von diesem Date mit einem Foto, wortlos, nur ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest. Und also natürlich ist die zweite Regel, die absolut klar ist, dass wir safer Sex betreiben. Das ist wahrscheinlich selbstverständlich, sollte es jedenfalls sein, für uns auf jeden Fall. Ja. Von daher war mir klar, dass das nicht sein kann. Ich habe dann einfach das Handy genommen und wortlos an Carmen rübergegeben und habe gesagt, guck dir das mal an. Und dann saßen wir da und haben uns versucht, mit dieser Realität zu beschäftigen, was wäre denn, wenn das jetzt real wäre? Und dann haben wir zusammen zurückgeschrieben, was auch immer passiert, wir supporten dich.
Krass.
Und das hat, glaube ich, in dem Moment der Person so den Wind aus den Segeln genommen, dass sie dann ein paar Stunden später geschrieben hat, doch nicht, habe nochmal einen zweiten gemacht. Ich habe dann mal nachgeschaut, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige false positive Schwangerschaftstests, andersrum ist es häufiger, aber tatsächlich war es dann so, dass sie danach das Land verlassen hat sozusagen. Also sie hat ihren Aufenthalt abgebrochen und ist nach Hause zurückgekehrt und ich würde sagen, diese Geschichte hat einen positiven Abschluss, nämlich, dass wir danach nochmal geschrieben haben und sie sehr glücklich war, dass sie wieder zu Hause ist, weil sie wieder bei Leuten war, die sie lieben und sie hatte ihren Freundeskreis wieder. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung am richtigen Moment. Leider hat das, was dahin geführt hat, natürlich unnötig schmerzhaft. Und das wollte ich nicht. Und es war mir eine krasse Lehre, viel, viel umsichtiger zu sein damit, wie viel man auch eine Person an sich ranlässt und wie viel man da preisgibt.
Ja. Und das finde ich auch so einen ganz wichtigen Punkt, dass man einfach auch Verantwortung trägt. Ne? Also du trägst für dich selber Verantwortung, du trägst für Carmen Verantwortung, für deine Familie und deine Kinder und genauso eben auch für die andere Person. Ich glaube, man kann da nicht immer nur sagen, das liegt alles in der Entscheidung des einen, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle und die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die gibt mir gleich Gänsehaut aus verschiedenen Blickwinkeln sozusagen. Aber das war ja nur eine von ganz vielen Anekdoten, die ihr so erlebt. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, ob das, was du so erlebst als Mann, vielleicht doch auch mal noch ein paar andere Aspekte mit sich bringt, als das, was Carmen erlebt. Sowohl in der Abfolge, wie es zu so einem Date kommt, wie es vielleicht zu einem Kontakt zu jemandem kommt, ob es per Dating-App ist oder im Real Life, was auch so dann erwartet wird, wenn man sich trifft. Und ein ganz großer Faktor, den ich als Frau so spüre, ist, wie sicher das alles so ist. Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob man sich trifft, um sich kennenzulernen oder ob man sich schon gleich mit der Intention trifft. Und wenn man sich mit der Intention trifft, wo das dann stattfindet. Ist man mit dieser Person irgendwo in der Walachei, in einem Auto, auf dem Feld? Ist man in einem Hotelzimmer, bei jemandem zu Hause, bei sich selbst zu Hause? Also so dieser Thema, das Thema Sicherheit aus Frauensicht finde ich auch ganz, also wichtig und eklatant irgendwie. Wie geht ihr damit um?
Total. Ganz, ganz großer Punkt. Es gibt keine Dates bei uns zu Hause. Das ist unser Safe Space auch eben und gerade, weil da auch unsere Kinder sind und da gehört das nicht hin. Von daher ist das ausgeschlossen. Das passiert nie. Carmen lernt nie jemanden über eine digitale App kennen. Da sieht man wieder, wie unterschiedlich wir sind. Ich habe tatsächlich auch aus dieser offenen Beziehung heraus festgestellt, dann, als ich die Geschichten von Carmen gehört habe, die immer organisch Leute kennenlernt. Sie ist halt auch als Frau, das sage ich, haue ich hier mal als steile These rein.
Ja.
Er wird halt viel mehr angesprochen. Also hat halt viel mehr die Option, auch tatsächlich jemanden organisch kennenzulernen. Ich bin im echten Leben ein recht schüchterner Mensch, was ich immer gespiegelt bekomme, was schwer zu glauben ist, wenn man einen Podcast hat, in dem man spricht, aber das ist ja hier was anderes, als zum Beispiel auf jemanden in einer Bar zuzugehen und zu sagen, du bist mir aufgefallen, ich finde dich hübsch. Mir fällt es unheimlich schwer, da die richtigen Worte zu finden. Ich habe unheimlich schnell Angst, übergriffig zu sein, eine Frau in eine unangenehme Situation zu bringen, also lasse ich es lieber ganz. Von daher habe ich, auch weil ich natürlich dann dazu gar nicht in Clubs gehe, kaum Möglichkeiten, organisch jemanden kennenzulernen, was eben Carmen hat. Das heißt also, bei Carmen ist es eben immer so, dass sie die Person schon mal in echt getroffen hat. Dann hat man schon eine gewisse Einschätzung und dann schreibt man natürlich miteinander. Es bleibt so, dass es natürlich wie auch für jede Frau, die als Single datet, einfach ein Restrisiko gibt, dass man sich natürlich irgendwann an einem Ort trifft, wo man theoretisch der anderen Person auch irgendwo ausgeliefert ist. Das ist für mich was ganz anderes als Mann. Ja, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber machen müssen und ich bin dazu noch 1,90 groß. Also klar, also habe ich viele Dinge auf meiner Seite, weswegen ich da kaum Ängste haben muss. Das ist etwas, was natürlich aber für mich als Partner, der zu Hause wartet, dann durchaus schon mal relevant geworden ist, weil wir am Anfang noch nicht so eine klare abgesprochene Regeln hatten, sag mir doch bitte, wann du nach Hause kommst zum Beispiel. Und es war dann eben ab und zu schon so, dann sitze ich da um 23.30 Uhr und denke mir so, soll ich jetzt ins Bett gehen oder was? Ne? Also dann bin ich ja nicht mehr erreichbar so richtig. Und da machen wir es inzwischen schon so, dass wir halt ganz klar sagen, vielleicht sagt man kurz, ich muss mal kurz auf Klo und dann schreibt man auf der Toilette kurz eine Nachricht, hey, ich bin jetzt hier und Carmen hat auch immer ihren Standort an, sodass ich sie tracken kann. Ich kann sehen, wo sie ist. Da haben wir verschiedene Systeme, um uns gegenseitig mitzuteilen, dass es uns gut geht. Aber ja, hundertprozentig ist es natürlich, es ist immer so, dass man ein Stück weit, gerade wenn es eine neue Person ist, einfach hofft, dass die Person genauso ist, wie sie rübergekommen ist bis zu dem Zeitpunkt.
Ja. Und ist es so, dass man dann auch bei dieser Person übernachtet? Oder ist das eine Regel, dass das ein No-Go wäre?
Das ist eine Regel, die wir einseitig haben, sozusagen. Ja. Also bei mir ist es schon mal vorgekommen. Ich verbinde allerdings mit Schlafen auch keine besondere Bindungserfahrung. Schlafen ist für mich wie Essen, 0 oder 1. Wenn ich schlafe, dann drehe ich und schlafe. Und für Carmen ist es viel stärker so, dass das etwas ist, wo man dann sich zusammenkuschelt und einschläft, wo ich als Ehepartner gefragt bin, da muss ich mir über meinen Schatten springen. Ich mache da den Ross, ne? Das kennt man vielleicht aus der Serie.
Ja, Hack and Roll.
Genau. Also reinlehnen und dann hoffen, dass sie schon eingeschlafen ist und dann schön rausziehen. Und,
ja, ich liebe die Folge.
Ja, das ist super. Und für Carmen ist das tatsächlich einfach, also sie schließt das aus für sich und hat auch schon mal in der Folge Vanilla Only gesagt, wenn ich jemals bei einem Typen übernachte, mach dir Sorgen. Das ist kein gutes.
Nein, das ist kein gutes Zeichen. Aber trotzdem interessant, das ist, weil sie es so bewertet, es für sich selber ausschließt, aber es bei dir dann okay findet. Das finde ich interessant.
Ja.
Weil sie könnte ja genauso gut sagen, sie weiß, dass du dich weggedrehst und da keine Bindung mehr passieren kann.
Genau, da kennt sie mich gut genug, ne? Da hat sie keine Angst. Da weiß sie, ja gut, das macht dem nichts.
Kannst du uns mal so ein bisschen in so, also mitnehmen in die Abfolge und an die Häufigkeit? Also wir haben ja schon gesagt, ihr seid jetzt nicht zwei notgeile Ehepartner, die durch die Gegend laufen und alles bespringen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern es ist schon ausgewählt und es müssen auch andere Faktoren, das weiß ich auch aus eurem Podcast, es muss einem auch entsprechend gehen, ne? Wenn man zu viel im Kopf hat, gut, für manche wäre das gerade dann der Punkt zu flüchten, aber wenn man zu viel irgendwie To-Dos oder irgendwelche anderen Dinge im Kopf hat, dann geht das auch nicht. Man muss dafür auch irgendwie offen sein. Wie oft passiert das denn so oder wie oft hat das denn dann so zugenommen, nachdem ihr sozusagen das erste Mal diese Barriere genommen habt?
Ja, es hat abgenommen. Also das ist wahrscheinlich auch nochmal was so ein bisschen, ich weiß nicht, ob reassuring irgendwie das richtige Wort ist. So, ich finde das beruhigend, wenn ich das erzähle. Ich finde das beruhigend, wenn ich anderen Leuten erzähle, Leute, ja klar, am Anfang ist das exciting, aber das geht auch vorbei. Ja, es ist einfach nichts, wo du, also jedenfalls für uns nicht, wo sich so eine Sucht draus entwickelt. Gerade weil es auch neben nichts Geheimes ist, weil wir das ganz offen, transparent leben. Das heißt also, ich kann mich gut erinnern, dass ich glaube, ich hatte im ersten Jahr, in dem wir das gemacht haben, hatte ich 6 Dates insgesamt. Und im letzten Jahr habe ich 1 gehabt. Mhm. So, das ist jetzt, glaube ich, ein totaler Downer, ne? Also man denkt jetzt so, oh Gott, das ist ja gar keine offene Beziehung. Ne? Das ist ja, da müssen wir uns aber schon öfter treffen, damit das geht. Und ich glaube, für Carmen war es, letztes Jahr waren es wahrscheinlich 3 oder 4, also im Zweifelsfall ein bisschen mehr. Aber bei mir ist es tatsächlich inzwischen wirklich so, dass ich auch gelernt habe, für mich macht ganz viel von diesem Kitzel der offenen Beziehung aus, und ich glaube, da spreche ich für Carmen, wenn ich das sage, dieses Gefühl von können, dürfen, aber nicht müssen.
Ja.
Ich muss mich nicht zwingen, etwas zu erleben. Das habe ich am Anfang auch anders interpretiert. Es gab durchaus am Anfang so ein Date, wo ich später festgestellt habe, das hätte ich mir auch knicken können. Das hätte ich mir auch sparen können. Aber irgendwie kam es halt so aus so einem, naja, aber ich kann das ja machen. Und dann habe ich auch festgestellt, aber ich brauche das ja gar nicht. Für mich ist der Gedanke, mit Freunden in eine Bar zu gehen und eine Frau ansprechen zu dürfen und der zu sagen, hey, ich finde, du bist hier reingekommen, du hast irgendwie einen totalen Eindruck bei mir hinterlassen. Allein der Gedanke finde ich befreiend und schön und wünschenswert. Aber es heißt überhaupt nicht, dass ich dem permanent nachgehen muss, weil gerade bei mir, und das ist bei mir nochmal stärker als bei Carmen der Fall, wenn, keine Ahnung, die Kinder haben irgendwie gerade ein Thema in der Schule und ich muss da reinmanagen und ich muss für die da sein oder es gibt irgendwie bürokratische Dinge zu lösen, weiß ich, die Steuererklärung, das sind schon Dinge, wo ich dann sage, habe ich jetzt gerade keine Zeit. Habe ich keine Zeit für, sorry. Und manchmal ist es dann eben auch so, ich bin dann im Kopf auch tatsächlich nicht verfügbar. Also ich habe dann einfach zu viele Dinge und dann ist es einfach keine Prio.
Ja. Ich finde diesen Aspekt, dass du mit deinen Jungs in der Bar bist oder wo auch immer und du dürftest, wenn du wolltest, den finde ich nochmal ganz spannend, aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Erstens, das hätte man ja auch schon vorher machen können und dann hätte man sich vielleicht zu Hause angehört, das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Oder vielleicht hätte einer der Freunde das seiner Freundin erzählt und die Freundin hätte es Carmen erzählt und so weiter. Also es hat ja so einen Rattenschwanz, ne? Und je offener und ehrlicher man da, finde ich, auch in der Beziehung ist, desto weniger schlimm ist es auch. Ich finde es wesentlich schlimmer, etwas von jemand anderem zu erfahren als von dem eigenen Partner. Und Ehrlichkeit ist ja die Basis von allem. Aber was ich auch noch mal ganz interessant finde, ist, wie so die anderen darauf reagieren. Sowohl die, die es schon wissen und dann sozusagen live dabei sind, als auch vielleicht die Situation, dass jemand dich auf einer Dating-App sieht und dann das berichtet. Du, ich habe gesehen, Stan ist ja da unterwegs. Oder vielleicht auch, wenn man sich in einem öffentlichen Raum mit seinem Date trifft und vielleicht schon im öffentlichen Raum rumknutscht und keine Ahnung was macht, dass das dann vielleicht beobachtet werden könnte. Gibt es da Situationen, die mal zu Missverständnissen geführt haben? Und wie fühlt ihr euch damit? Spielt ihr mit dem Feuer oder ist es euch wurscht, wenn das andere sehen?
Ja, also es ist noch nie zu einer Situation gekommen, da haben wir gerade erst drüber gesprochen, wo wir jemanden getroffen hätten, also sei es aus dem Freundeskreis oder so, und dann irgendwie in einer komischen Situation gelandet wären, und da in Erklärungsnöte kommen sozusagen. Würde heute wahrscheinlich so auch nicht mehr passieren, weil natürlich alle Bescheid wissen. Also spätestens seit wir einen Podcast darüber haben, ist es natürlich ein absolut offenes Geheimnis sozusagen. Und ja,
also wie andere darauf reagieren, es gab total diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass Freundinnen von Carmen zu einem Zeitpunkt, wo wir das noch nicht weiter kommuniziert hatten, mich auf einem, oder eine Freundin von einer Freundin war es dann, ne? Eine Freundin von einer Freundin hat mich im Zweifelsfall sogar gematcht aus Versehen und dann erst gecheckt, oh, Moment, den kenne ich doch, ja, und dann wiederum einer Freundin erzählt, hey, was hast du, Stan ist da auf so einer Dating-App, was ist da los bei denen, ne? Und dann, ich glaube, im ersten Moment war das sogar so ein bisschen so, dass man, dass es da einmal die Situation gab, dass jemand dachte, ich bin da halt, ohne dass Carmen das weiß, weil selbst wenn da steht, glücklich verheiratet in einer offenen Ehe, das impliziert ja noch nicht, dass ich das auch mit meiner Partnerin geteilt habe, dass ich das da schreibe. Ja, ja. Und dann war das so ein bisschen so, oh, da hat man was rausgefunden, das haben wir dann relativ schnell auflösen können. Von meinen männlichen Freunden erlebe ich ein unglaubliches verstärktes Interesse an der Situation. Ja, die wollen natürlich hören, wie sowas funktioniert. Und ich glaube, aber am Ende des Tages, das kann ich tatsächlich für Carmen nicht beantworten. Ich nehme an, es ist nicht anders auf ihrer Seite. Aber es ist immer so, dass wir, wenn wir auch vor allem zusammen irgendwo einen Abend mit Freunden haben, haben wir ganz oft das Gefühl, dass wir so auch eigentlich in einer Interviewsituation sind. Und
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde es interessant, weil ich meine, eure Basis steht fest, es ist ganz klar, ihr wisst Bescheid und eigentlich kann euch keiner was. Aber trotzdem ist man ja nicht ganz frei von diesen Meinungen anderer und ich glaube gar nicht mal, manchmal ist es ja gar nicht mal so schlimm, wenn man dann auch komplett darauf angesprochen wird und sich dazu äußern kann, sondern eher dieses Gefühl von, guck mal, jetzt denken die vielleicht, die wüssten was, was ich nicht weiß. Ja. Aber das scheint euch nicht zu tangieren, dieses Gefühl.
Nee, ich glaube, das haben wir tatsächlich für uns ganz gut und klar. Ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Und in anderen Bereichen meines Lebens spielt das viel stärker eine Rolle als hier. Zum Beispiel im Beruf ist es ganz oft so, dass ich denke, was mag die Person über mich denken? Und hey, für diese Entscheidung kann ich doch gar nichts, aber die denkt jetzt, ich bin dafür verantwortlich gewesen. Dann fühle ich mich total schlecht und unfair behandelt oder mache mir ganz viele Gedanken und spiele das im Kopf nochmal tausendmal durch, wenn ich schon im Bett liege. Das ist uns in dem Fall, glaube ich, beiden noch nie passiert. Da ist es uns, ich würde das in der positivsten Art mal so sagen, relativ egal, was andere von uns denken tatsächlich.
Ja, das ist sehr gesund.
Ja, hoffentlich, ja. Ich meine, wir wollen nicht, also uns ist immer wichtig, wir sind ja nicht ignorant, also. Und das ist, glaube ich, vielleicht der entscheidende Unterschied. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die so ein Konzept leben und glauben, sie hätten damit irgendwas gefunden, was andere auch mal probieren sollen. Und da sind wir beide aber ja eben, wie schon am Anfang etabliert, ganz klar, dass wir das auf keinen Fall als Ratgeber oder so formulieren möchten, sondern wir erleben unser Leben und das ist alles, worüber wir berichten können. Von daher glaube ich, dadurch haben wir auch nicht das Gefühl, da irgendjemand auf die Füße zu treten und übergriffig zu sein. Und vielleicht es hilft das, dass man das dann abschalten kann.
Ja. Ich erinnere mich noch, dass ihr bei dem ursprünglichen Podcast, den ihr begonnen habt, Baby Steps, euch ja noch ein bisschen auch, wie soll ich sagen, nicht getarnt habt, aber ihr seid jetzt nicht gleich mit euren Klarnamen rausgegangen, oder? Es war doch so ein bisschen, man wusste nicht gleich, ob ihr euch jetzt wirklich so, ob ihr erstmal anonym bleiben wollt, auch weil ihr eben über eure Kinder gesprochen habt und so weiter. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, ne, würde ich sagen. Also auf dem Cover immer noch seid ihr mit Sonnenbrillen immerhin zu sehen, aber es mutet so ein bisschen alles ab, es zensiert wäre vielleicht. Aber dennoch, man kann ziemlich schnell herausfinden, wie ihr heißt. Und ihr habt eben zwei kleine Kinder. die jetzt ja auch schon in einem Alter sind, sie also hören jetzt wahrscheinlich keine Podcasts, aber die sind, du sagtest es gerade schon, in der Schule teilweise.
Ja.
Gibt es denn da irgendwelche Gegenstimmen oder auch von eurer Seite Überlegungen, das vielleicht nicht so öffentlich zu machen, wie ihr das jetzt momentan teilt? Vielleicht auch aus der Familie? Wie haben die reagiert, als ihr das so richtig nicht nur gemacht habt, sondern auch richtig öffentlich mitgeteilt habt?
Ja, ich glaube, also erstmal, das Bild ist tatsächlich zufällig einfach eins der Bilder von Kam und mir, die wir beide gut fanden. Von daher ist das der Grund, warum wir da Sonnenbrillen tragen. Wir haben uns darüber natürlich viel Gedanken gemacht. Wir haben den Baby Steps Podcast, wo wir übers Elternsein gesprochen haben. Wir haben den damals angefangen, weil wir das Gefühl hatten, es gibt wenig Formate, ob das jetzt Podcasts sind oder Bücher oder sonstiges, wo Leute über ihre Unsicherheiten und Fehler und einfach das auch einfach die Fails sprechen, ja. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, keiner weiß eigentlich, wie es wirklich geht. Und wir sind alle irgendwie als Eltern zusammen in diesem Boot und wir versuchen das Beste draus zu machen, aber wir werden auch scheitern an Punkten und wir werden nicht alles richtig machen. Und das haben wir versucht zu thematisieren im Baby Steps Podcast. Das bedeutet, genau wie du gesagt hast, dass wir viele Geschichten der Kinder auch geteilt haben. Und das ist einer der Gründe, warum es diesen Podcast heute so nicht mehr gibt. Also wir haben damals, als wir das zweite Kind bekommen haben, den Podcast einfach einstellen müssen, weil wir die Zeit nicht mehr hatten. Ich habe ja erzählt, sehr intensives Kind. Das hat uns einfach jeden Slot genommen, in dem wir das hätten machen können. Und als wir dann entschieden haben, wir können das so nicht mehr weitermachen, haben wir alle Folgen bis auf eine gelöscht. Die letzte Folge Baby Steps Podcast, die gibt es noch im Vanilla Only Feed, weil wir ganz klar gesagt haben, dass wir da vor allem die Privatsphäre unserer Kinder penetriert haben, ohne sie zu fragen. Also es gab ja kein Consent von unserem Sohn, dass wir seine Babygeschichten öffentlich erzählt haben. Das haben wir also gelöscht und dann klar entschieden, dass wir in unserem neuen Konzept mit Vanilla Only uns nicht maskieren können. Das, ne, gerade, also ich meine, es gibt jetzt auch auf Instagram Videos, die wir ab und zu mitfilmen von den Aufnahmen. Und Carmen und Stan ist auch out in the open. Aber wir erzählen dort nicht mehr die Geschichten über die Kinder. Jedenfalls nicht mehr in diesen Details wie früher. Wir versuchen auch die Namen rauszuhalten. Und was die Reaktion der Familie angeht, ich glaube, unsere Eltern beiderseits kennen uns genau als die, die ich schon beschrieben habe, nämlich als die machen eh, was sie wollen. So. Aufzuhalten, das muss man einfach akzeptieren. Ich glaube, für meine Mutter war am Ende schlimmer, dass ich mich tätowieren habe lassen, als dass ich jetzt einen Podcast mache.
Ja, hast du dir Vanilla Only tätowieren lassen?
Nee, noch nicht, aber das mache ich bestimmt noch. Wer weiß.
Ja, verstehe. Das finde ich auch irgendwie richtig und gut so. Das heißt ja auch alles gar nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Also ihr könnt ja jederzeit auch sagen, Veto, mir geht's nicht gut oder ich habe keine Lust mehr oder whatever. Die letzten 3 Jahre wart ihr aber durchgehend offen, richtig?
Ja, das ist dann eben die Frage. Also ich habe ja gesagt, ich habe letztes Jahr nur ein Date gehabt und dann, also gab es eben 11 Monate des Jahres, wo überhaupt gar nichts. Ja, das ist genau, von daher ist dann die Frage, spielt das dann noch so eine große Rolle? Ich würde sagen, das ist halt einfach unsere Normalität. Eine spannende Frage ist, ob man das irgendwann wieder zurückdrehen kann. Ne? Ob es so einen kompletten Weg zurück gibt, das wissen wir selber nicht. Aber gerade in Bezug auf die Kinder, wir haben uns da mit einer Psychologin dazu unterhalten. Inwiefern ist das ein Thema, was für sie schon relevant ist? Und mit 5 und 7 haben die noch kein Verständnis von so einem größeren Beziehungskontext, von traditioneller Beziehung vielleicht oder Monogamie, was bedeutet das? Das interessiert die noch nicht. Von daher sind die entscheidenden Faktoren für uns sind, zu Hause gibt es Liebe für die Kinder und zwischen Mama und Papa. Das ist uns das Allerwichtigste und das ist 100% unsere Realität. Und wenn es Rückfragen gäbe, dann sind wir selbstverständlich offen dazu und gehen darauf ein. Wir würden nicht versuchen, irgendwas vor unseren Kindern geheim zu halten, weil ich glaube, das Entscheidendste für Kinder, das habe ich mir nämlich auch als Kind immer gewünscht und wünsche ich mir auch als Erwachsener immer noch, ist Normalität. Normalität impliziert ja sozusagen, wenn ich etwas als normal empfinde, dann habe ich per se ja schon weniger Stress damit. Und Ihr Leben ist unser Leben und für uns ist das normal. Und ich glaube auch in den Ausprägungen ist es überhaupt nicht so, dass das jetzt etwas Außergewöhnliches wäre. Wir leben wie ein ganz normales Paar in einer ganz normalen Welt, haben genauso die gleichen Probleme wie andere. Wie gesagt, mit ab und zu Momenten von, ja, dass man eben da nochmal ein Fenster aufmacht, was vielleicht so nicht immer gibt. Aber ja, wir sind offen und ehrlich und das wird wahrscheinlich erst so mit, ja, ich denke mal so ab 10 kann das ein Thema werden, dass man tatsächlich als Kind an einen Punkt kommt, wo man anfängt, Beziehungsgeflechte zu verstehen und zu hinterfragen.
Gab es denn schon mal die Situation, dass eine außenstehende Person, also so außenstehend sind sie ja dann nicht, aber ein Date sich auch gerne in eure Beziehung einbringen wollte, so als Dreierkonstellation?
Nicht so offen, nee. Also das noch nicht so als konkrete, ich meine, es gibt ja dann immer noch so Unterscheidungen in Richtung von zum Beispiel Polyamorie. Das wäre dann eben zum Beispiel, dass man sich nicht nur Begegnung erlaubt, sondern tatsächlich auch eine Zweit- und Drittbeziehung, eine Beziehung, in der es Emotionen geben darf, ja, vielleicht sogar Verliebtheit bis Liebe. Das haben wir in einer der letzten Folgen tatsächlich auch mal besprochen und würden wir für uns ausschließen. Ich meine, keine Ahnung, wir sagen niemals nie, ja. Ich könnte mir das Stand heute nicht vorstellen tatsächlich, da würde ich für mich die Grenze ziehen, weil am Ende, und ich glaube, das ist vielleicht, das steht auch wieder so ein bisschen in der, im Kontrast zu allem, was ich annehme, was Menschen über uns denken, aber ich bin ein unglaublich romantischer Mensch im Kern. Ich kam es für mich ganz klar meine große Liebe. Ich kann auch sagen, dass der Moment, als ich sie getroffen habe, war das, was ich glaube, was Menschen beschreiben, wenn sie meinen, es wäre Liebe auf den ersten Blick. Ich hatte schon beim ersten Handschlag das Gefühl, dass wir irgendwie zueinander gehören. Ich dachte vielleicht, im ersten Moment dachte ich, vielleicht werden wir beste Freunde. Und die sind wir ja auch. Aber dazu sind wir auch noch Ehepartner geworden. Also entsprechend ist tatsächlich dieses Zueinandergehören für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich, für mich persönlich löst es das nicht auf, dass es diese offenen Momente gibt, sondern im Gegenteil. Also wir sind hier am Ende, sind wir in dem, was wir sind, was Besonderes und einzigartig. Und da würde ich, glaube ich, würde ich mich schwer tun, das loszulassen.
Ja, total schön. Ich finde auch, ehrlich gesagt, so die meisten Filme enden ja eigentlich mit der Hochzeit. Und ich finde, eigentlich wird es dann ja eigentlich richtig spannend. Und es ist irgendwie mal ein gutes Beispiel zu hören, dass es da noch so viel weiteres gibt und so viel weitere Wege gibt, die man auch gemeinsam gehen kann, obwohl sie von außen sich nicht gemeinsam anfühlen. Also ich finde es ganz toll, dass du uns da so offen ehrliche Einblicke gegeben hast. Wenn so als Abschluss du jetzt nochmal gefragt würdest von einem guten Freund, einer guten Freundin, die vielleicht darüber nachdenkt, kannst du noch so ein paar so To-Go-Tipps mitgeben, was man vielleicht auf jeden Fall vorher geklärt haben muss oder was man auf jeden Fall bedenken muss, wo man vielleicht nicht drüber nachdenkt, was man aber irgendwie, ne, was man mit bedenken muss, oder absolute No-Gos, irgendwelche Learnings, so, die du noch für Interessierte?
Oh, das ist schwer. Ja, also das ist schwer, weil das ja eben tatsächlich wieder so ein bisschen so, also so generelle Tipps gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich würde das, was wir als erste Regel festgehalten haben, glaube ich, würde ich von meiner Seite sagen, ist wahrscheinlich das Wichtigste, ist diese Ehrlichkeit zueinander. Ich glaube auch, wenn man in die Diskussion kommt als Paar, wir haben schon mal in der Folge darüber gesprochen, wie spreche ich das überhaupt beim Partner an? Weil schon alleine, dass man das aufmacht, dass man darüber nachdenkt, kann ja unglaublich verletzend sein und kann ja etwas, was man schwer wieder zurücknehmen kann. Von dem Moment an weiß der Partner oder die Partnerin ja, shit, der denkt darüber nach, der wünscht sich das, bin ich nicht mehr genug, ne? Wie mache ich das denn? Von daher hatten wir damals als Empfehlung, hört euch zusammen einen Podcast an, in dem das Thema besprochen wird, so zufällig, ne? Huch, was habe ich denn da angemacht beim Kochen? Und wenn man dann dadurch, so, hast du das gehört, was sie da erzählt haben? Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht ist das so eine passive Situation, wie man so ein bisschen ins Gespräch kommt dazu. Und ich glaube, es gibt relativ viele, sagen wir mal, Gateways, wo man sagen kann, wir müssen ja nicht direkt all in gehen. So, also sich öffnen heißt ja nicht zwangsläufig, dass morgen beide irgendwo auf einem Hotelzimmer Sex mit einer anderen Person haben. Sondern dann fangt doch mal an, im Zweifelsfall euch jeweils ein Profil zu machen und schreibt mal mit jemand anderem. Und dann fühlt man ja schon, wie sich das für einen anfühlt. Dann würde ich wieder sozusagen in den Familienhuddle gehen. Ja, beim Football gibt es das ja, dass sie so alle im Kreis stehen so und dann nochmal das Spiel durchsprechen, genau so. Ja, nochmal in den Huddle gehen mit dem Partner und sagen, okay, jetzt erzähl du mal von deinen Erfahrungen, ich erzähl von meinen. Und wie gesagt, ich glaube, von Anfang an muss ganz etabliert sein, dass der andere ein Veto hat. Es muss eine Möglichkeit geben, von der anderen Seite zu sagen, nee, okay, stopp, ich habe festgestellt, das ist doch nichts für mich. Und diese Option muss es zu jedem Zeitpunkt für meine Begriffe geben. Ja, und dann gibt es immer noch, ne, dann trifft man sich mal zum Dinner, und hält halt fest, ich komme dann danach nach Hause. Und Stück für Stück nähert man sich dieser Situation an und vielleicht reicht das dann auch schon. Das ist, glaube ich, auch nochmal was ich so als Schlussfazit irgendwie so mitgeben will. Vielleicht reicht das auch. Vielleicht ist es ein tolles Gefühl, nur mal diese Fantasie zu kosten und dann an einem bestimmten Punkt eine Grenze für sich als Individuum, für sich als Paar zu ziehen und zu sagen, wir schließen aus, dass es weiter Intimität geben kann, aber vielleicht darf ich mal auf einem Dinner jemanden küssen. So, und dann endet es da. Schluss. Geht auch. Ja. Kann auch gehen.
Ja, spannend. Eigentlich würde ich jedem wünschen, dass er diese Basis hat, um genau das alles Step-by-Step mit seinem Partner zu besprechen, weil ich glaube, dass es ganz oft aus Ängsten vielleicht nicht angesprochen wird und dann eher in einem Fremdgehen endet und dann in einem echten Bruch der Beziehung, weil man sich nicht getraut hat, es offen und ehrlich anzusprechen und vielleicht sogar die Wiese dafür da gewesen wäre.
Ja.
Also, richtig. Stan, vielen herzlichen Dank. Man kann euren Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt, natürlich. Der heißt Vanilla Only und ist eben genau mit dir und deiner Frau. Und ich finde es schön, dass ihr uns da so mitnehmt. Es ist auch ein bisschen, ja, so dieses Voyeuristische mal zu lauschen, wie ihr euch so fühlt. Aber ihr macht das ganz, ganz großartig. Ich gebe es zu.
Ja, vielen Dank. Und das kann ich nur zurückgeben, Nora. Vielen Dank für deine tollen Fragen. Vielen Dank, dass du so ein Fenster aufmachst auch. Und das ist ja spürbar in jeder Frage, die du gestellt hast, dass du da ohne Vorurteile rangehst und dass du mich hier auch hast mich wohlfühlen lassen sozusagen. Also vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir nicht immer nur so in Schubladen denken, sondern dass wir uns aufmachen für alles Mögliche und es eben nicht verurteilen, selbst wenn es nicht das eigene Konzept ist, was man leben möchte, aber man kann ja trotzdem mit offenem und neugierigem Ohr zuhören und sich dann erstmal ein Bild machen. Und wie du schon sagtest, es ist sowieso jede Beziehung so individuell und auch eine offene Beziehung gleicht sich nicht mit der nächsten. Es ist wichtig, dass man da einfach offen bleibt, auf jeder Ebene.
Ja. Das empfinden wir genauso. Wir haben immer gesagt, das war auch ein Spruch bei unserer Hochzeit, leben und leben lassen. Und das ist unser Motto.
Mega. Vielen Dank, Stan.
Ich danke dir.
Und schöne Grüße an Carmen.
Das werde ich ausrichten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.